Talk und Tore.
Jeden Sonntag hier bei Sky.
So, schau ich schon gern hin.
Das ist eine Geschichte, die hat mir riesen Spaß gemacht.
Wie bewertest du das gesehen?
Sagt mal.
Da los wieder.
Ja, definitiv.
Wir sagen das, was wir uns denken.
Ich rede lieber über Inhalte.
Das ist halt am Ende des Tages, worum es geht.
Da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren.
Ja, es gibt immer unterschiedliche Perspektiven.
Ich glaube, die Mischung macht es noch aus.
Das ist ja auch so spannend dann für die Zuschauer.
Ich glaube, dass dann ganz normal einen Einblick kriegen.
Und was wollen wir denn mehr?
Ich bin gespannt, welche Sahnestückchen wir dann am Ende des Tages dann auch sehen werden.
Ein Traum.
Viel Spaß.
Sonntagabend, kurz nach 8, live auf Sky Sport Austria, der Klassiker Talk und Tore. Und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie dabei sind. Begrüße Sie hier bei uns im Sky Studio am ersten Wochenende im sogenannten Finaldurchgang. Das heißt, eine komplette Runde in Meister, aber auch in der Qualifikationsgruppe sind absolviert. Und das ist heute auch das Hauptthema hier bei uns bei Talk und Tore. Und ich freue mich sehr, dass Persönlichkeiten zu Gast sind, die aufgrund ihrer Funktion, sportlicher Leiter, Sportdirektor, Sportgeschäftsführer, das große Ganze im Blick haben müssen. Die Herren haben auch, wenn man so möchte, die strategische Verantwortung bei ihren Vereinen, was das Sportliche betrifft. Ich begrüße sehr herzlich heute bei uns den Sportgeschäftsführer von Salzburg, Ruben Schröder. Erstmals bei Talk und Tore. Richtig. Und das, nachdem Sie erst seit 4 Monaten bei Salzburg in Amt und Würden sind. Knapp 4 Jahre in Amt und Würden, könnte man sagen. Beim Bundesliga-Aufsteiger, beim GAK ist Didi Elsneck. Schönen Abend, danke fürs Kommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, und komplettiert wird die Runde von unserem Sky-Experten, von Alfred Tata.
Bereits 21 Jahre in Amt und Würden.
Ja, du bist nicht nur 21 Jahre in Amt und Würden, weil wir 4 Monate, 4 Jahre haben, 40 Jahre quasi in der Fußballbranche. Und weil die beiden Herren dich nie gesehen haben, Fußball spielen, ja, haben wir ein Foto ausgegraben.
Na bitte. Mario Kempes lässt grüßen.
Das stimmt. Ja, das stimmt. In den 80ern. Ruben Schröder, das war Alfred Tata. Ein spezieller Fußballspieler damals auch gewesen, kann man sagen. Und wir beide könnten fast ein bisschen neidisch sein, oder? Was die Haarpracht betrifft. Ne?
Ja, sei ihm gegönnt.
Ja. Ja. Ja, kann man so sehen, Alfred. Ja, lang ist's her. Und Alfred, trotzdem, du hast die Erfahrung, das sehen wir noch einmal, dich groß im Bild. Hat sich aber auch verändert, ein bisschen was im Laufe der Zeit, muss ich sagen.
Ja, den Bart habe ich mir rasiert.
Ja, mit Sicherheit. Ruben Schröder, ja, Ihr Team sorgt eher dafür, dass eher die Haarpracht vielleicht sogar mehr wird in letzter Zeit. Das war jetzt, seitdem Sie da sind in der Bundesliga, gab es noch keine Niederlage, nur Champions League und einmal im Pokal. Wie fühlt es sich an im Moment als Sportgeschäftsführer von Salzburg?
Ja gut, wenn man Spiele gewinnt oder nicht verliert, aber bei uns natürlich auch speziell, weil wir auf Platz 3 sind, nicht auf Platz 1. Das heißt, es zählen dann eigentlich auch nur Siege. Und von daher unheimlich wichtig, gut anzukommen, unheimlich schnell dann auch mit Stefan Reiter zusammen einfach auch einfach die Strukturen auch so anzupassen, dass wir erfolgreich sein können. Ich glaube, wir haben relativ schnell dann den Finger auch in die Wunde gelegt. Ich glaube, es war wichtig, dass wir uns alle klar sind, was wollen wir? Wollen wir auf Platz 5 die Saison beenden oder möchten wir mehr? Und ich glaube, der Anspruch von Red Bull Salzburg war immer auch ein anderer, ist ein anderer, aber dafür müssen wir arbeiten. Und das habe ich am Anfang gesagt, lasst uns mal ein bisschen weniger reden, lass uns mal mehr machen, weil dann kannst du auch besser drüber reden. Und wir sind jetzt in dem Sinne am Anfang jetzt der Meisterrunde. Es war heute ein ganz, ganz wichtiger Auftakt. Das haben wir gestern nochmal intensiv besprochen, auch da nochmal jeden Einzelnen gefragt, was möchtest du eigentlich erreichen in der Saison? Und im Endeffekt, wenn man sich international messen möchte, dann musst du bestmöglich abschneiden. Und das Ziel kann ja dann in dem Fall auch nur heißen, dass wir dafür Meister werden wollen. Und klar, ambitioniert, weil mit Austria und dementsprechend Sturm Graz, auch Wolfsberg, auch Blau-Weiß Linz sind ambitionierte Gegner. Und trotz allem, mit dem Budget, was wir einsetzen, und das sollte jedem klar sein, kann der Anspruch nur sein, auch Meister zu werden. Und von daher, ja, fühle ich mich pudelwohl, weil ich meine, die Challenges, die reizen mich definitiv. Und wie gesagt, aber das kann ich nicht alleine, wie gesagt, im Team und wie gesagt mit Stefan Reiter und Thomas Letsch an der Spitze, das wir ziehen an einem Strang.
Genau. Werden wir heute auch ausführlich besprechen, deswegen sind Sie ja dankenswerterweise auch hier. Salzburg übrigens in der Zeit von Red Bull immer nur Meister oder Vizemeister geworden. Insofern wäre alles andere tatsächlich auch ein Novum und in dem Fall natürlich auch ein negatives. Didi Elsneck, wenn Sie heute auch das Spiel gesehen haben von den Salzburgern gegen Rapid, wie bewerten Sie aktuell die Form von Salzburg?
Ja, grundsätzlich habe ich nicht das ganze Spiel mitverfolgen können, weil ich zum Großteil im Auto war, aber ich habe schon vorige Woche, wo ein Journalist gefragt hat, wer wird Meister. Habe ich schon auch das Gefühl gehabt, dass Salzburg auf einem sehr guten Weg ist. Also man hat, glaube ich, einen sehr zähen Herbst erlebt, hat dann wahrscheinlich die richtigen Schlüsse dann auch gezogen und nehme eine Mannschaft wahr, einen Verein wahr, der ja, ähnlich agiert wie in den Jahren, in den letzten Jahren und dementsprechend sicher auch zu den Favoriten gehört.
Genau. Und heute eben also ein Auswärtssieg zum Auftakt in der Meistergruppe bei Rapid 2:0. Wir können nochmals die beiden Treffer von Jorbe Vertessen, dem belgischen Offensivmann der Salzburger, uns ansehen. Beide Treffer in, oder der erste Treffer in der ersten Spielhälfte, nämlich in der 37. Minute, übernimmt er den Ball dann direkt und in der zweiten Hälfte ein Kopfball, nachdem Terzic die Kugel offensichtlich noch im Spiel gehalten hat und dann eben auch die Flanke auf Vertessen spielt, der damit seine Treffer Nummer 3 und 4 in mittlerweile 6 Bundesligaspielen erzielt. Alfred, wie verdient war der Sieg von Salzburg?
Ich habe im Grunddurchgang Rapid gegen Salzburg live im Stadion gesehen, da hat Rapid 1:0 gewonnen, glaube ich, also sehr verdient.
Das Heimspiel hat Rapid gewonnen, genau, in Salzburg gab es einen Unentschieden.
Das heißt, man hatte schon 4 Punkte gegen Salzburg geholt und mit einem Sieg heute wären natürlich noch die Tore aufgegangen in Richtung ganz oben. Mit der Niederlage allerdings sind diese Tore zugegangen. Unterm Strich sage ich, der Sieg von Salzburg war wirklich verdient, weil ich speziell bei Rapid eines vermisst habe. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dieses Team bäumt sich auf. Nach dem 0:1 oder nach dem 0:2. Rapid hat nie aufgegeben in ihrer Geschichte. Das macht ja den Rapid-Geist aus, dass man kämpft bis zur allerletzten Sekunde. Und ich habe davon sehr wenig gesehen. Also das Aufbäumen war bei Rapid nicht vorhanden. Und bei Salzburg muss man sagen, die haben eine stabile Leistung geboten, vor allem defensiv. War ich auch ein wenig überrascht, dass diese junge Verteidigung das eigentlich gut im Griff gehabt hat. Da waren nur 1-2 Möglichkeiten für Rapid daher. Sobald die Verteidigung, und das war heute der Fall bei Salzburg, passt, dann wird aufgrund der offensiven Qualität, jetzt noch zusätzlich mit Onisivo und Vertessen als Stürmer, sicherlich etwas noch möglich sein im Bereich des Meistertitels.
Genau, 3:2 war übrigens das Heimspiel.
3:2, ja.
Und 2:2 dann in Salzburg.
Genau.
Teilen Sie das, nämlich dass einerseits Salzburg nicht nur kompakt war, sondern dass auch Rapid vielleicht Salzburg heute in den meisten Phasen gar nicht so gefordert hat, vielleicht unmittelbar nach dem 0:1 vor der Pause, da war Rapid auch gefährlich offensiv.
Ja, ich glaube, im Spiel ist oftmals auch dann der Kontext, wann die Tore fallen. Ich glaube, in dem Sinne war es schon so, dass der Jorbe Vertessen ganz am Anfang dem Karim verlängerten Ball, der Jorbe geht aufs Tor, scheitert dann mit einer guten Parade dann. Und gleichzeitig war es dann schon so, dass wir nach der Halbzeit des 2:0, das war elementar wichtig auch für die Psyche, weil wir, wie gesagt, defensiv stabil gestanden haben. Ich glaube, es ist für uns auch wichtig, heute auch zu sehen, das haben wir gestern nochmal gefordert, dass wir gegen den Ball richtig griffig alle Mann zusammen arbeiten, denn das ist so die Grundbasis, den Fußball spielen, das können die Jungs. Entscheidend ist, dass du gut verteidigst, dass du eine Stabilität auch dementsprechend hast auf dem Feld und dass der Gegner merkt, ob man flankt oder dementsprechend die Bälle flach reinspielt, vertikal, wir sind da, wir sind griffig, wir unterstützen, wir weichen dann auch nicht zurück. Das Einzige, was man bei uns dann heute sagen kann, dass wir definitiv das Dritte nicht gemacht haben, denn wir hatten da schon auch 2-3 Situationen, wo wir einfach im 3-2 die Bälle nicht gut reinspielen, es nicht gut auflösen, aber trotz allem eine sehr stabile Leistung und das war so ein erster Schritt und wie gesagt, glaube, das ordentlich einzuschätzen, wichtig ist so eine Grundstabilität.
Wie sehr ist es für Sie auch natürlich eine, in Anführungszeichen, Genugtuung? Sie haben gesagt, Sie haben ein paar Rädchen natürlich drehen können, personaltechnisch. Und eine davon ist natürlich, ein Rädchen ist natürlich die Verpflichtung unter anderem der beiden Offensivspieler. Und Vertessen entwickelt sich ja im Moment auch als Scorer sozusagen.
Ja, ich glaube, es ist immer ein Gesamtprodukt von allem, ne? Das Scouting an sich, aber auch dann die Umsetzung, keine Frage.
Weil es ist kein typischer Red Bull-Spieler, sagen wir mal, weil bisher wurden ja Spieler entwickelt und eigentlich keiner, unter Anführungszeichen, ein Fertiger mit 24 verpflichtet.
Das ist richtig. In dem Sinne war es schon so, dass wir sehr, sehr viele Junge auch hatten, gerade wo ich gekommen bin, dann auch im Dezember. Und wir haben auch gesagt, so, dass das eine oder andere, die Erfahrung sozusagen, immer noch im guten Alter, der Spieler ist ja dann immer noch 24 jung, aber stimmt, kennt aus der Bundesliga, ist ein ganz, ganz sensibler Spieler, der genau diese Wertschätzung auch braucht, die bekommt er bei uns. Er hat unglaubliche Qualitäten, kann vor allen Dingen auch zweite Spitze spielen, kann auf der 10 spielen, kann beide Inside-10 spielen, also der ist sehr, sehr variabel und wir haben uns einfach gerade auch mit dem Karim zusammen und auch mit dem Adam Dagemo heute, der gefehlt hat, einfach wirklich vorne richtig Wucht. Wir haben Spieler verpflichtet, wo man sagen kann, wenn sie alle fit sind, können sie auch alle zusammen spielen. Das war uns wichtig, dass wir uns da gegenseitig nicht auf den Füßen stehen. Und ich glaube, das kann hinten raus noch entscheidend sein.
Ja, dann wollen wir vielleicht noch, weil Sie ihn auch angesprochen haben, Karim Onisivo hören. Nach dem Spiel, nach diesem 2:0 Auswärtssieg der Salzburger bei Rapid, der Salzburg-Offensivspieler bei Johannes Brandl.
Sieg zum Meistergruppenauftakt gegen Rapid, Caremonesivo. Was hat man heute alles richtig gemacht und ist man Titel mit Favorit?
Ich glaube, in den ersten paar Minuten haben wir ein bisschen schwer reingefunden auch. Das Pressing manchmal nicht so gut hingehauen. Dann haben wir ein bisschen was umgestellt, sind griffiger geworden, überhaupt durch den Jorbe, sein Tor dann. Es hat vieles verändert in unserem Spiel. Und zweite Halbzeit denke ich dann, dass wir überlegen besser waren auch. Und ja, das eigentlich ganz gut heimgespielt haben.
Spiel ganz gut aufgearbeitet. Titel mit Favorit. Der zweite Teil der Frage würde mich noch interessieren.
Natürlich sind wir da vorne mit drin, ne? Und da oben mit drin dabei. Aber ja, wir müssen einfach schauen, dass wir auch die einfachen Spiele, da haben wir uns auch schwer getan, jetzt in der Vergangenheit, da auch immer 3 Punkte rauszuholen. Und da wartet nächste Woche schon ein schweres Spiel auf uns gegen Blau-Weiß Linz zu Hause.
Was sagt das über die Qualität, vielleicht auch über die Einheit der Mannschaft aus, dass einfach Spieler mit großen Namen wie ein Oskar Kloch, ein Schlager oder auch ein Dagim, der von der Bank zuletzt immer wieder gute Akzente bringen konnte, heute gar nicht dabei waren und man hat es nicht gemerkt?
Ich glaube, dass die Spieler, die was heute gespielt haben und reingekommen sind, ja gleich funktioniert haben und so. Erwartet man sich auch bei Red Bull Salzburg, dass wenn man mal hinten ansteht und dann drankommt, dass man einfach die Leistung auch bringt. Und ich glaube, das hat man von dem einen oder anderen heute ganz klar gesehen. Und ja, im Rapid-Stadion hier zu gewinnen, ist auch nicht so einfach. Und das mit 2-0 und wie gesagt schon zweite Halbzeit souverän, ist das ganz okay.
Auch wenn es heute eine spezielle Situation war, am Ende gab es eben den Sieg für Salzburg. Wie zufrieden glauben Sie sind, ist Ruven Schröder? Der ist bei Talk und Tore zu Gast bei Martin Konrad nach diesem Spiel heute.
Ja, ich habe ganz kurz mit ihm geredet danach. Ich glaube, dass er sehr zufrieden ist. Natürlich dürfen wir nach einem 2-0 auch nicht aufhören. Vielleicht die ein oder andere Chance noch rausspielen und das ein oder andere Tor dann machen. Mit dieser Überlegenheit in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, dass wir uns schon langsam auch so in einen Flow reinspielen müssen. Und dann wird dann das eine oder andere Tor dann auch noch klappen.
Bleiben wir noch bei der Person Ruven Schröder. Sie kennen ihn ja ganz gut aus ihren gemeinsamen Zeiten bei Mainz. Sie waren zuerst in Mainz, dann ist er gekommen. Jetzt ist er zuerst in Salzburg gewesen und Sie sind dann gekommen. Was ist er denn für ein Mensch? Was ist er für ein Typ?
Ja, er ist ein super ehrlicher Charakter. Sehr akribisch ist eigentlich bei jeder Trainingseinheit fast bei uns dabei. Und
auch mal nervig, dass der immer da ist?
Nein, so kann ich das nicht sehen. Ich habe ein super Verhältnis mit ihm, auch schon in Mainz gehabt. Und ja, wie er mich angerufen hat damals im Winter, ist es mir dann eigentlich ziemlich leicht gefallen, hierher zu kommen. Hat mich nicht viel überzeugen müssen davon. Und ja, ich glaube einfach, dass das genau der richtige Schritt auch für mich war. Und ich glaube, dass das jetzt auch schon langsam mit den Neuverpflichtungen fruchtet, die was er getätigt hat. Und ja, ich bin glücklich, dass ich jetzt hier bin und hoffe, dass wir noch viele Schritte zusammengehen können.
Wie ist er denn so in der Zusammenarbeit, im Verhandlungsgeschick? Ist er ein harter Verhandler oder ist er einer, der sagt, Karim, sag mir, was du willst und ich ermögliche dir alles?
Ah, das ist schwer zu sagen, weil bei den Verhandlungssachen, da sind die Berater zuständig und nicht ich. Ich habe mich eigentlich ziemlich schnell entschlossen, wie ich das dann gehört habe, dass Red Bull Salzburg Interesse an mir hat und dieses Projekt hat mich sehr interessiert. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt hier spielen darf.
Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, Ruven, bitte, lass das, das ist vielleicht nicht deine Stärke, du kannst andere Sachen viel besser, aber er macht es mit einer unglaublichen Leidenschaft?
Schwer zu
sagen. Oder kann er einfach alles, was er macht?
Zurzeit habe ich nicht viele Fehler gesehen von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ja, er ist ziemlich ausgeglichen. Wie man sieht, hat er die richtigen Schritte gemacht jetzt auch, das richtige Händchen gehabt im Winter. Und wenn wir jetzt so weiterspielen und Spiele gewinnen, denke ich, sagt auch jeder, das war gut, sehr gut vielleicht sogar.
Dankeschön.
Danke dir. Ja, sagt sicher jeder sehr gut, wenn man jedes Spiel gewinnt. Ne?
Ja, aber das ist genau der Punkt, wo wir auch mal wieder waren. Ich glaube, das ist immer so, dass man nach dem Spiel natürlich auch dann euphorischer wirkt und trotzdem ist es dann schon auch wichtig, auch wieder relativ schnell wieder zur Tagesordnung zu kommen. Denn hat der Karim sehr schön gesagt und auch zugehört, denn das Thema dann Blau-Weiß-Linz mit einer Mannschaft mit Leidenschaft, die einfach Qualitäten haben, die einfach sich nicht geschlagen geben. Wir sind der Favorit in der Red Bull Arena und genau die Themen, das, wo wir dann auch die letzten Spiele einfach dann auch oftmals Remis gespielt haben. Ne? Zum Beispiel auch in Alltag, wo wir klar überlegen sind, wo wir einfach so ein Spiel einfach dann nicht gewinnen können. Weil ich glaube, das ist dann irgendwie die letzte Stufe. Ne? Das haben wir auch gestern, wir haben viel aufgearbeitet, weil wir auch gesagt haben, es zählt jeder Schritt und was zu wiederholen, das ist die Qualität. Nicht ein Spiel gewinnen, danach dazu sprechen wir, das nächste Spiel gewinnen. Ich glaube, immer diesen Ehrgeiz, diese Gier zu haben, ich glaube, dann kannst du dich unterscheiden, weil sich jetzt zu sonnen und dann 2-3 Tage zu sagen, ach, es wird alles schon werden. Blau-Weiß-Linz, nächste Aufgabe, da muss ein Haken hinter, ne? Da müssen wir viel tun. Haben die Qualität, selbst selbstbewusst dürfen wir sein und trotzdem, glaube ich, wichtig, immer wieder sich wieder auf die Basis zurückzubringen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder an den Jungs nah dran ist. Das spüren sie aber auch, ne? Sie brauchen es ab und zu, das ist klar. Sie brauchen ab und zu einfach wieder so einen Hinweis, dann muss man es auch wieder laufen lassen, einfach ein Gefühl wieder für so eine Gruppe, weil die neue Generation tickt dann auch ein Stück weit anders als ne, wir vielleicht auch früher selber, wenn wo wir aktiv waren, wo einfach diese Mannschaft sich immer...
Wir sind noch so jung, die jetzt nicht.
Ja, gut, die zählen einfach, ne, als Sportdirektor ist man dann schon ein gewissen Erfahrungsalter. Aber das ist einfach, wo die Mannschaft sich selber reguliert. Das ist wichtig, dass man immer wieder bei ihnen ist. Aber wie gesagt, fleißig bleiben.
Also ich muss hier einhaken, die neue Generation tickt sicher anders. Hätte ja. man mir diese Fragen gestellt, wie es eben gestellt wurden, als ich Spieler war, hätte ich gesagt, über meinen Vorgesetzten spreche ich nicht in der Öffentlichkeit.
Oder sage ich nichts Negatives.
Oder gar nichts, weil was soll das?
Ja, aber da sieht man, wie gebildet Karimon ist. Nein,
die Welt ist gesprächiger geworden.
Auch das ist es, genau. Und man muss nah dran sein, hat Ruben Schröder gesagt. Das ist dann auch schon ein Teil des Jobs eines sportlichen Leiters, eines Geschäftsführers Sports. Da wollen wir dann auch noch darüber reden. Möchte zunächst aber noch den Blick auch werfen, Alfred, mit dir auch auf die Tabelle der Meistergruppe, um vielleicht auch einzuordnen, dass eben Salzburg heute 2 Punkte auf Sturm gut gemacht hat, weiterhin 4 Zähler hinter der Austria ist. Ist es jetzt ein Dreikampf?
Es ist sicherlich ein Dreikampf, kann sich aber erweitern von Runde zu Runde auch auf einen Vier- oder Fünfkampf, wenn es eben so läuft, dass die Ergebnisse dafür sprechen. Prinzipiell bin ich der Auffassung, dass die Wiener Austria, und da schließe ich an dem Vorhingesagten, aufgrund ihrer defensiven Stabilität momentan die besten Karten hat. Das ist unbestritten. Wenn wir heute gesehen haben, nach dem Spiel, wie das Momentum war, Blau-Weiß hat praktisch die ganze zweite Hälfte irgendwie im Griff gehabt, aber trotzdem hat die Austria keinen Treffer bekommen. Es wäre allerdings fatal, die Stärke der Austria nur der Defensive zuzuordnen. Die haben auch hervorragende Stürmer, Melon zum Beispiel oder heute Ramftl und Prelitz etc. Fitz spielt in der Form seines Lebens, kommt einem vor. Das heißt, dort stimmen beide Säulen des Erfolges. Die Defensive ist die Basis, aber darauf setzen sie dann offensive Qualität. Daher aktuell sehe ich die Wiener Austria auf einem perfekten Weg für die Wiener Verhältnisse. Wenn man sich erinnert, was man vor Beginn der Saison über die Austria gemeint hat, da waren ja alle sehr negativ in diese Richtung und jetzt sind sie Tabellenführer. Genau. Was Sturm betrifft, sehe ich auch, dass mit dem Fehlen von Gazibegovic, der abgewandert ist, und mit der Verletzung von Wüthrich etc. in der Verteidigung es gewisse Probleme gegeben hat. Und vorne im Angriff sehe ich auch Chatta, der nicht allzu oft trifft. Heute hat ein Mittelfeldspieler den Ausgleichstreffer erzielt, ein kleiner noch dazu, ein Kopfballtor. Wir wissen, wer das ist.
Ja, Horvath.
Genau.
Ja.
Und daher, ich wollte dich auf die Probe stellen. Genau. Also bei Sturm gibt es Probleme defensiv und auch Probleme offensiv. Sie sind nicht in diesem Flow wie letzte Saison. Genau.
Der Knipser Pierre Feld hat übrigens gestern wieder getroffen für Adi Hütter und Monaco beim wichtigen Derby-Sieg gegen Nizza. Monaco und Hütter im Moment Zweiter und damit auf einem Fixplatz für die kommende Champions League-Saison in der Ligue 1. Wenn Didi Eisnick hat schon gesagt, Salzburg sieht er da natürlich vorne mit dabei, diese Meistergruppe sieht, die Austria, die große Überraschung. Abgesehen davon, dass Blau-Weiß Linz überhaupt dort dabei ist unter den Top 6.
Also ich finde, dass sie eine tolle Entwicklung über die Saison genommen haben. Also im Herbst haben sie dann teilweise das Momentum vielleicht dann auf ihrer Seite gehabt.
Mit dem Sieg gegen den GRK ist eigentlich die Serie losgegangen.
Unter anderem, ja. aber jetzt machen sie schon einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Kommt man vor, sie haben schon auch ein bisschen Euphorie im Verein. Es scheint alles sehr stimmig zu sein. Dementsprechend sind sie auch verdient dort, wo sie jetzt sind. Aber sind noch 9 Spiele zu spielen. Und ich denke, wie schon vorher erwähnt, dass Red Bull Salzburg da schon noch Druck ausüben wird.
Genau. Apropos Reinhold Ranftl hast du erwähnt.
Ja.
Schalke 04.
Richtig.
Ja. War, würde ich mal sagen, schwierige Zeit für alle Beteiligten. Ne? Es ist auch jetzt nicht so einfach.
Ja, Schalke ist ein ganz besonderer Club, glaube ich, mit über 170.000 Mitgliedern. Das ist einfach unheimlich massiv. Reinhold Ranftl war einer der herausragenden Spieler beim LASK. Wir hatten ein 3-5-2-System, der Trainer wollte einen Right Wingback und der Reini Ranftl war für uns eigentlich prädestiniert, ne? Einfach deutschsprachig. Und der Reini selber ist ja eine unfassbar tolle Maschine, toller Charakter. eine Pferdelunge, wie man dann auch so schön sagt. Und trotzdem hat der Rani schon auch gemerkt, was Schalke dann auch bedeutet, ne? Das ist unheimlich viel Unruhe. Du kriegst ein direktes Feedback auch von der Kurve, von den Tribünen. Und da hat der Rani schon auch oftmals ja ein Stück weit auch gelitten, ne? Weil er einfach dahin geht. Er wollte alles richtig machen, hat dann auch massiv verkrampft. Und ja, der eine oder andere Zuschauer hat nicht so die Empathiestufe, dann um zu sagen, jetzt lassen wir es mal. Da kommt schon so ein Raun und da kommt der Rani sich nicht so richtig freischwimmen. Hat trotzdem Riesenqualitäten. Und auch so, jetzt man sieht es ja jetzt eben, Interview von ihm auch gehört. Und es ist ein Mann, der einfach zum richtigen Zeitpunkt jetzt auch bei der Austria jetzt ist. Und habe auch kurz mit ihm gesprochen nach unserem Spiel in Wien, dementsprechend, was wir 1-0 gewinnen konnten. Nein, ist ein richtig guter Charakter und ein super Teamspieler. Und für ihn einfach eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und ich glaube schon trotzdem, dass er da einiges mitgenommen hat. Denn Schalke ist was ganz Besonderes.
Genau. Mich würde nur interessieren, nachdem Sie jetzt auch diese österreichische Vision sehen, eines Ligaformats, wo nach 22 Runden Punkte geteilt werden. Wie bewerten Sie das? Also in dem Fall, viele sagen ja, erstmals hat Salzburg was davon.
Ja, also ich meine grundsätzlich, was soll man jetzt dazu sagen? Ich meine, wenn der Tabellenerste 8 Punkte, sag mal, vor einem steht und auf einmal sind es 4, ja, das ist natürlich schon speziell. Ne? Jetzt kann man sagen, es wurde festgelegt und man hat sich da Gedanken zugemacht, warum es so ist. Es war in der Vergangenheit so, dass Salzburg oftmals mit Punkten weit vorne war und das dann auch so ausgespielt worden ist. Und dann ist es jetzt auch mal im Sinne, dass man das Salzburg jetzt einfach mal davon vielleicht profitieren könnte. Grundsätzlich bin ich jetzt nicht derjenige, der es bewerten soll.
Aber ich sage es deshalb, weil ja in den Gremien auch darüber diskutiert wird, dass man ab 2026 vielleicht eben über diese Punkteteilung diskutiert. Also die Teilung an sich schon, aber ob dann auch die Punkte halbiert werden.
Ja, es ist ein Grundsatz, wie man es vereinbart. Ich finde, jetzt sollte man nicht dran schrauben und sagen, von wegen, ja, jetzt ist es ungerecht, weil Salzburg jetzt davon profitiert, mehr oder weniger. Und wenn es dann so ist, dass es die nicht mehr gibt, dann ist es so, dann stellt man sich
dem Ganzen. Was würden Sie für gerechter finden? Würden Sie sagen,
ist okay? Gerechterweise ist es, wenn du keine Punktteilung hast, ist doch vollkommen klar, wenn einer 8 Punkte davor ist, so, dann ist er 8 Punkte davor, da hat er sich das auch verdient. So, jetzt spielen wir noch in diesem Wettbewerb, profitieren vielleicht davon, aber grundsätzlich rein von der Logik her ist natürlich eine ganz normale Liga ohne Punkteteilung dann auch logisch. Und wenn wir dann mit 10 Punkten vorne stehen, fänden wir es auch schade, wenn es auf 5 runtergeht. Also ist relativ einfach.
Ja, genau. Didi?
Ja, ich glaube auch, dass es gerechter so wäre, dass man jetzt keine Teilung vornimmt. Ich würde es vielleicht total anders angehen. Ich würde vielleicht sogar schauen, dass der Vorletzte vielleicht gegen einen Zweiten der zweiten Liga Hin- und Rückspiel spielt, weil wir wissen...
Relegation.
Wir wissen, wie schwierig es ist, Erster zu werden in der zweiten Liga. Es hat schon einige Vereine gegeben, die dann abgestiegen sind und dann einige Jahre wieder brauchen, um den Aufstieg dann zu schaffen. Und das würde ich dann schon auch fairer und für den Wettbewerb vielleicht auch interessanter finden.
Das finde ich ganz interessant, wenn wir nicht den Blick auf die Qualifikationsgruppe machen. Das würde ja dann Ihr Vorschlag, vorausgesetzt, der umgesetzt werden würde bedeuten, dass der GAK dann gegen die SV Ried eine Relegation spielen würde. Sag ich mal, das braucht man jetzt auch nicht, oder? Nach einer langen Meisterschaft.
Ja, das soll
in zwei Spielen über sein oder nicht sein.
Das soll jetzt ja nicht nur mit der GAK-Prämie aufgesetzt, sondern es wäre meiner Meinung nach einfach die Möglichkeit, dann auch für denjenigen oder den Verein, der absteigt, dann auch über einen zweiten Platz dann wieder in die erste Liga zu kommen. Und würde das einfach für mich persönlich subjektiv gesehen dann auch fairer dann auch einstufen, weil wie schon vorher erwähnt, wie schwierig ist es dann auch wirklich Erster zu werden in einer schwierigen zweiten Liga und wie schwierig ist es dann auch in der Bundesliga mit so einer Situation umzugehen, nicht Letzter zu werden, und wenn man als Vorletzter der Bundesliga gegen einen Zweiten der zweiten Liga dann nicht besteht, ja, dann hat man vielleicht nicht die Berechtigung, dann auch in der Bundesliga zu bleiben.
Erfeld, um das Thema noch abzuschließen.
Ja, ich
denke. Weil es in Diskussion ist und weil natürlich auch in den nächsten Monaten da eine Entscheidung fallen muss.
Ich denke, dass eine Liga eher davon lebt, wie stark die einzelnen Vereine sind, vor allem auch infrastrukturell und mit der Budgetzahlen. Und wenn ich jetzt unsere Liga ansehe, sehe ich eine große Diskrepanz in dieser Hinsicht. Bei manchen Vereinen gibt es genügend Geld, bei manchen müssen sie auf den sogenannten Österreicher Topf zurückgreifen, damit sie ihr Budget finanzieren können. Das heißt, das Format, ob man jetzt teilt oder nicht teilt und so weiter, ist für mich nicht so wichtig wie die Stärke der einzelnen Vereine in beiden Bereichen, Infrastruktur und Budget. Und da gilt es eigentlich nachzulegen.
Du meinst, dass die Schere nicht weit auseinander
geht? Genau.
Ja, aber das ist also...
Je stärker das...
Die Hoffnung, die haben ja viele weltweit, aber man hat eher den Eindruck, es geht in die andere Richtung.
Ja, es ist weltweit so, dass immer die Reichen reicher werden.
Jetzt, ja, jetzt sind wir schon bei einer ganz anderen Diskussion.
Ja. Wir sind auch Bildungsfernsehen hier. Ne?
Genau. Aber ich würde nur dazu, ich finde den Vorschlag übrigens auch gut mit der Relegation. Ich finde es auch gut, dass er jetzt gerade GAK wäre dann betroffen gegen SV Ried. Ich meine, SV Ried hat man ja jetzt auch gesehen, und mit Almira Wacker-Mödling hat man ja auch einen tollen Verein, der oben ist und würde auch dem Zweiten nochmal die Möglichkeit geben. Gerade ist die Spannung dann schon auch da. Ne? Weil es natürlich schon bitter ist, wenn jetzt sag mal, einer von den beiden direkt aufsteigt, der andere hat das ganze Jahr sich gemüht und ich meine, du hast auch in der ersten Liga, hast du die ganze Zeit, die ganze Saison Zeit, dementsprechend dann Drittletzter zu werden, um nicht dieses Relegationsspiel zu tun. Also von daher wäre es vielleicht auch nochmal ein Highlight mit Hin- und Rückspiel, auch nochmal TV-Übertragung, es werden auch nochmal Fans werden mobilisiert. Aber wie gesagt, das finde ich trotzdem auch ein fairer Vorschlag.
Genau, aber der Druck ist natürlich groß. Apropos Druck, Abstiegskampf, wie gehen Sie damit um? Sie haben selbst gesagt, Sie sind zuletzt dann nicht mehr so oft auf die Waage gestiegen. ist ein bisschen was dazugekommen.
Ja, das hat sie stetig gestiegen in den letzten, ist stetig gestiegen in den letzten 4 bis 5 Jahren. Na, ja, wie gehe ich damit um? Natürlich versuche ich schon bei klarem Gedanken zu bleiben, die Situation dementsprechend dann auch emotionslos, was natürlich im Fußball schwierig ist. Man muss Entscheidungen dann versuchen, sehr sachlich und seriös zu treffen. Nicht immer so einfach und nicht immer auch möglich, vor allem auch bei einem Traditionsverein. Nichtsdestotrotz kann man die Saison vor allem im Grunddurchgang als sehr zäh einschätzen. Wir haben, glaube ich, keine Situation ausgelassen, wo wir dann noch am Spiel dann nicht uns auf den Kopf gegriffen haben, zum Beispiel nach dem WRC-Spiel, wo man 3-0 bis zur 80. Minute führt, oder auch jetzt im Derby gegen Sturm Graz, wo alles in Richtung 1-0-Sieg dann auch alles dann auch ausgeschaut hat. Und wie gesagt, sehr zäh, schon mühsam, aber bin trotzdem guter Dinge, dass wir im Verein intern einen kühlen Kopf bewahren und die richtigen Entscheidungen dann auch treffen. Das Wichtigste wird schon noch sein, dass wir die Ruhe bewahren, dass wir noch näher zusammenrücken. Wieder Traditionsverein ist nicht so einfach, noch mehr Emotionen sind dann dabei, aber denk schon, dass wir einen kleinen, aber einen guten Schritt auch gestern getätigt haben. Schwierige Bedingungen gegen einen Gegner, der schon wahrscheinlich den einen oder anderen Entwicklungsschritt uns in dieser Saison voraus ist, haben wir dann meiner Meinung nach doch schon einen positiven Schritt getan.
Weil Sie gestern erwähnen, da war ja am Ende dann auch noch eine rote Karte für einen jungen Spieler, Thomas Schistl, der in seinem 4. Bundesligaspiel nach Schlusspfiff rot gesehen hat, weil er nach Meinung des Schiedsrichters da eine Geste im unter der Gürtellinie, unter Anführungszeichen, gegenüber einem Mitspieler gemacht haben soll. Wie geht der Verein damit um? Gibt es Konsequenzen? Dass er ohnehin gesperrt wird.
Ja. Die Situation ist grundsätzlich, wenn man sich die Bilder anschaut, natürlich sehr schwierig einzuschätzen. Schisti ist ein grundsolider, sehr toller Charakter, der bis jetzt bewiesen hat, dass er ein absoluter Teamplayer ist. Der
Salzburg ausgebildet.
Der die Qualität hat, in der Bundesliga zu spielen, was er in den letzten Spielen auch bewiesen hat. Wir werden das natürlich ansprechen, wir werden es natürlich besprechen. Grundsätzlich diese Situation nicht im Sinne unserer Überzeugung, weil wir schon auch in dieser Saison einfach zu viele rote und gelbrote Karten einfach eingefahren haben. Aber ich glaube, das geht dann schon einher auch mit der Situation, die wir dann einfach durchleben. Es sind Emotionen dabei, jeder versucht sein Bestes zu geben, dann überpowert man in gewissen Situationen und dann ist das dann auch die Folge. Grundsätzlich kann man dem Thomas, dem Schisti, ganz klar auch als sehr, sehr seriösen Burschen einschätzen und er wird seine Schlüsse daraus ziehen. Wie gesagt, wir werden darüber sprechen, aber er wird sowas wird ihm nicht mehr wieder passieren.
Ja, gibt dazu eine Frage von einem unserer Zuseher an den sportlichen Leiter des GRK. Wie wird man eben mit Spielern planen, die keine Disziplin zeigen, weil es eben nicht der erste Ausschluss war?
Die Frage ist natürlich Wie oft kommt es beim jeweilig einzelnen Spieler dann auch vor? Also wenn es dann das zweite oder dritte Mal vorkommt, dann muss man sich natürlich dann auch überlegen, welche Konsequenzen zieht man daraus. Wir haben leider im Herbst auch Konsequenzen bei einem Spieler ziehen müssen, wo es dann ja ein zweites oder auch drittes Mal auch vorgekommen ist.
Lang.
In dem Fall beim Schisti oder auch bei einem anderen Spieler, wenn es einmal vorkommt und die Spieler daraus lernen, dann bin ich dafür, dass man immer jemandem auch eine zweite Chance gibt.
Ich erinnere an Austria Klagenfurt, Peter Bakult hatte auch das Problem seinerzeit, dass viele Spieler mit roten Karten vom Feld mussten, Getzos und noch andere. Und er hat das recht schnell dann nach einem Jahr wieder in den Griff bekommen. Das heißt, auch die Trainer können natürlich einwirken darauf, inwieweit die Disziplin dann bei den Spielern vorhanden ist. Aber prinzipiell möchte ich noch sagen, für mich ist die Qualifikationsgruppe enorm interessant. Sie wird zwar immer ein wenig abgewertet, man sieht nicht so gute Spiele etc. etc., aber vom Sportlichen sehe ich das enorm interessant insofern, weil wie gehen die Spieler, der Verein, die Trainer und so weiter mit diesem enormen Druck um, gegen den Abstieg zu kämpfen. Und das ist auch eine eigene Facette im Sport, psychische Stabilität zu entwickeln und das Ausleben. Und das ist natürlich in der Meistergruppe auch der Fall, aber dort sind noch andere Fakten auch dabei, weil man kann nicht absteigen. Absteigen könnte bedeuten, Arbeitsplatzverlust etc. etc. Daher für mich sind beide Gruppen, Qualifikationsgruppe und Meistergruppe, enorm interessant und ich schaue das wirklich sehr gerne, diese Qualifikationsgruppe.
Ja. Ich meine, das ist klar. Dadurch ist es ja auch, wenn man so möchte, dieses Liga-Format installiert worden, damit eben diese Facetten auch zum Tragen kommen für uns Zuseher. Und deshalb hat es auch diese Spannung, die diese beiden Gruppen zeigen, aktuell auch für alle zu sehen. Ruben Schröder, wie schätzen Sie insgesamt die österreichische Liga ein, nachdem Sie bisher eher von außen beobachtet haben, wahrscheinlich ab und zu und jetzt seit vier Monaten intensiv?
Nein, es ist eine sehr intensive Liga. Ich finde es immer total interessant, jeden einzelnen Verein auch zu betrachten. Das ist natürlich dann, wenn du von außen kommst, schwieriger. Jetzt kriegst du die Verantwortlichen, lernst du nach und nach kennen. Wir haben alle die gleichen Probleme, wir haben alle die gleichen Freuden, aber auch die genauso gut unsere Themen, die wir dann auch die negative Art sind. Nein, es ist eine sehr, sehr, wie gesagt, intensive Liga, sehr, sehr viele Emotionen. Ich glaube auch dahingehend, jeder möchte klar die Spiele gewinnen und auch dahingehend auch gegen Salzburg natürlich auch gewinnen. Die beiden Wiener Vereine sind natürlich ambitioniert, Sturm Graz, das hat es letzten Jahre gut gemacht. Nein, das ist eine attraktive Liga und da muss ich Herrn Dattar dann auch, bei uns mal beim Duge, sage ich ja trotzdem Sie, einfach auch recht geben, dass auch gerade die Qualifikationsrunde, ne, auch dahingehend, das sind ja die Themen, die Leute interessiert. Wie geht ein Verein einfach damit um, wenn der Druck einfach immer weiter steigt? Ne? Wenn man sagt, ja, man verändert sich vielleicht auch persönlich, da hat man ja selber auch in Deutschland dann genauso gehabt, da waren ja auch gerade auch meine Wenigkeit dann auf Schalke, wo der Druck Tag für Tag auch dann mehr wird, wo du einfach, du bist ja keiner, der sagt, es ist mir egal, du bist ja verantwortlich einfach für den Verein und du möchtest mit dem Trainer die Mannschaft anschieben und das merkst du halt hier auch, jeder arbeitet mit Leidenschaft, jeder möchte Spiele gewinnen und Fußball ist auch in Österreich ein Nationalsport und von daher freut mich das sehr, jetzt hier zu sein und ja, mit den Kollegen sozusagen um Sieg zu kämpfen.
Genau. Ganz ehrlich, war die österreichische Liga, war Salzburg immer geplant, dass das einmal auf Ihrem Lebenslauf oder in Ihrem Lebenslauf vorkommt?
Also geplant in dem Sinne vielleicht jetzt nicht, aber das, trotzdem hat man sich offen, weil man einfach sich für Österreich grundsätzlich das Land an sich, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich hatte nie das Thema als Deutscher in Österreich, dass man da irgendwo so ein bisschen mal frotzelt und so. Ich fand es immer gut. Ich habe den Urlaub in Österreich immer genossen, die Menschen.
Wir haben alles hier zuvor
gekommen. Ja, das soll auch genauso sein. Auch dieser Schmäh und auch so ein bisschen mal dieses Sarkastische und auch mal ein bisschen pieksen. Ich finde es überragend, das ist ja die Würze im Leben. Es war von Anfang an einfach so, dass man natürlich auch durch Salzburg internationale Spieler oder Sturm Graz oder andere Vereine, man hat einfach automatisch auch zum Österreicher mitgehalten, weil es einfach dann auch deutschsprachig war und ich glaube von daher war der Bezug immer schon groß und jetzt ist man in der Liga angekommen und von daher, wie gesagt, war es der richtige Schritt.
Genau, jetzt also eine Ihrer vielen Stationen, wenn ich es richtig gezählt habe, nach Greuther Fürth, Werder Bremen, Mainz, Schalke, Leipzig, jetzt also Salzburg, die sechste Station als Sportdirektor. Begonnen hat aber natürlich alles bei Ruben Schröder als Aktiver. Ist schon ein paar Jahrzehnte her.
Aber, stimmt, ja.
Ja, da hat er mit Bochum sogar dann den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Lang ist sehr viel ist passiert und es gibt trotzdem einige Zeitzeugen und Markus Klimmer hat sie ausgeforscht. Hören wir mal rein.
Bochum, Herbst 2001. Ein gewisser Ruben Schröder sorgt in der deutschen Bundesliga für Angst und Schrecken.
Ja, am Anfang habe ich ihn nur indirekt gekannt, weil er ist ja 2001 mit dem VfL Bochum in die deutsche Bundesliga aufgestiegen und da habe ich gesehen, dass da jetzt in der Bundesliga einen knallharten Verteidiger gibt, eben bei Bochum, und habe mir gedacht, na, mit dem möchte ich nicht in die Zweikämpfe gehen, da gehe ich lieber wieder zurück nach Österreich und bin dann in der Winterpause zu Rapid Wien gewechselt.
Doch selbst nach dem Ende ihrer aktiven Karrieren sollte Ruben Schröder Andreas Herzog weiter zu denken geben.
Der Ruben ist ein Fußballverrückter, gepaart mit ein bisschen mit einem Geheimdienstler irgendwie, weil wenn ich irgendwo einen Spieler gesehen habe, ich war ja doch mal durch meine Tätigkeit in Amerika oder in Österreich oder wo jetzt in Südkorea, wenn ich wo einen guten Spieler gesehen habe, habe ich ihm angerufen und so gerufen, pass auf, ich glaube, ich hätte einen interessanten Spieler, schau dir den einmal an, na, den kenne ich schon. Also jeden Spieler, wo ich glaubt habe, der ist jetzt noch nicht so bekannt, wo ich gesagt habe, Ruben, interessant, schau dir an, na, den kenne ich schon, der ist wirklich sehr gut, aber er ist nicht so weit für uns, und da habe ich mir gedacht, na, das gibt's ja nicht, also der hat wirklich ein Netzwerk, das schon ein bisschen an einen Geheimdienst anscheinend herankommt.
Der Spagat ist eine Kunst. Der zwischen Konzentration und Besonnenheit auf der einen und der Lust, der Emotionalität auf der anderen Seite. Das Duo Mike Büskens und Ruben Schröder, ein Paradebeispiel. Denn auch, oder vor allem auf Schalke, ist diese Leidenschaft ja fast Pflicht.
Es ist auf jeden Fall kein Fehler, wenn du es hast. Und Ruben hat da eine ganze Menge bewegt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man sprach mal von 100, als der erste jetzt hierhin musste. Weil wir ja nach dem ersten Abstieg bei Null angefangen haben, aus dem Kader, waren nur noch zwei Spieler da. Das war Salih Sané und Ralle Fährmann. Und den Rest musste man zusammenfügen wie ein Puzzle. Das ist oben definitiv gelungen, weil sonst wären wir am Ende des Tages mit der kompletten Nordmannschaft nicht aufgestiegen. Und von daher gebührt ihm da ein sehr, sehr großer Anteil.
Abschiede sind das andere Extrem.
Hallo Ruben, ich bin sicher, du schaust zu. Danke für 18 hochintensive Monate voller Emotionen. Mit einem großartigen Erfolg, den uns keiner mehr nehmen kann.
Ob Nürnberg, Fürth, Werder Bremen, Schalke, Mainz oder Leipzig. Ruben Schröder bewegt.
Toller Mensch, der auch über den Tellerrand hinausdenkt. Wir haben viel gelacht, viel Spaß gehabt. Und trotzdem war es uns immer wichtig, dass wir maximalen Erfolg haben, und so die Mischung, die gefällt mir einfach. Ich mag so Menschen, die nicht zu fest sind, eine gewisse Lockerheit ausstrahlen und haben und auch mal loslassen können und trotzdem auf der anderen Seite das Maximum wollen, und das zeichnet Ruben aus.
Ja, viele positive Worte, schön.
Ja.
Wobei, wenn man den Herrn sieht, Marco Rose, es war in dieser Woche,
ja,
als er über Sie gesprochen hat, und seit heute Vormittag trägt er nicht mehr das Trikot und den Sweater. So schnell geht es dann auch. Wie bitter ist es auch für ihn, glauben Sie? Weil er ist ja doch ein Leipziger durch und durch, ne?
Ja, also ich glaube, das ist ja, er ist ein großartiger Mensch. Ich glaube, wenn man Marco kennt, wie sehr er sich mit seinem Heimatclub, so muss man sagen, ist in Leipzig geboren. Und RB Leipzig, mit welcher Leidenschaft er das Ganze auch durchgezogen hat und wie er vor allem auch die Menschen begeistert hat und vor allem auch intern die Menschen um sich rum geschart hat, dann weiß ich, dass es ihm jetzt nicht gut geht. Ich glaube, er hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als auch da diese Saison einen richtig guten Job zu machen, in dem Sinne, dass er auch, sag mal, wie beurteilt man einen guten Job, im Endeffekt mit vielen Punkten, mit Tabellenplatz 1, 2, 3, 4 Qualifikationen Champions League. Wir sind dann ganz schnell bei Ergebnissen, die vielleicht nicht so gestimmt haben, auch vielleicht auch die Art und Weise jetzt, was ein bisschen verloren gegangen ist, auch die Art und Weise, wie RB Leipzig Fußball spielt. Und trotzdem hat er einen herausragenden Job gemacht und hat immer für Werte gestanden und ist einfach auch, das sage ich immer wieder, der Fußball ist das eine. Aber wenn dann die Kamera da mal aus ist und du dann einfach intern mit ihm sitzt, du kannst lachen, kannst über ganz andere Dinge reden, du kannst vor allem auch mal abseits über ein Problem mit ihm sprechen. Und das, finde ich, in der heutigen Zeit elementar wichtig, dass wir authentisch bleiben, dass wir diese Alibis weglassen, dass wir uns da nicht verkaufen, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Einfach dann auch Emotionen zeigen, auch mal darüber hinausgehen. Und ja, das hat der Marco immer alles gemacht. Und ja, von daher ist es einfach klar, auch ein bitterer Tag für alle Beteiligten. Man sagt ja immer so schön, wenn einer gehen muss, ist es für eine Niederlage für alle.
Und es hat sich abgezeichnet. Jetzt waren Sie bis vor wenigen Monaten ja noch direkt dabei. Was ist es erklärbar, warum bei Leipzig die Saison so zäh ist und vieles, was man sich vorgenommen hat, nicht erreicht wurde? Champions League ausgeschieden und eben in der Meisterschaft unter Umständen nicht auf einen Europacup-Platz kommt. Ich meine, abgesehen von den Verletzten, da hat es ja im Herbst durchwegs eine große Ausfallsliste gegeben.
Ja. Ich glaube, es ist immer ein gesamtes Thema. Im Endeffekt stehst du auf Platz 6, glaube ich, jetzt stehst du und musst auf jeden Fall auf Platz, mindestens auf Platz 4. Der Anspruch des Vereins ist immer der größte. Ist ja auch klar, dass man jedes Jahr natürlich auch den einen oder anderen Spieler, dann auch, der wirklich es geschafft hat, auch dann verkaufen muss und dementsprechend auch weiterbringst, weil es auch ein Stück weit auch mit die Philosophie ist. Hast aber auch genügend Budget, auch um wieder um nachzulegen. Grundsätzlich ist es so, dass es muss, um oben anzugreifen, alles passen. Das heißt, also es müssen alle zur Verfügung stehen. Und wenn es dann auch, wie gesagt, nicht so ist, dann kommt Kritik auch auf. Das ist aber auch der Anspruch. Ich meine, das weiß auch jeder, wer bei RB Leipzig arbeitet, dass man maximalen Erfolg möchte. Und von daher stellt man sich dem Ganzen, es hat nicht gereicht. Wie gesagt, es tut einem ein Stück weit leid. Auf der anderen Seite muss es im Fußball dann auch wiederum weitergehen. Ich glaube, jeder hat es, ich habe es persönlich auch erlebt, wie gesagt, wenn es dann nicht weitergeht. Und von daher wird Marco auch da nicht kaputt gehen. Wie gesagt, er wird ein toller Mensch bleiben, er wird ein toller Trainer bleiben. Und RB Leipzig wird jetzt alle Kräfte mobilisieren. Ich hoffe, direkt am Mittwoch jetzt in DFB-Pokal-Halbfinale sind wir dann auch vor Ort in Stuttgart und drücken mit die Daumen sozusagen, dass das dann ins Finale geht und man drückt dem Verein natürlich weiterhin ganz, ganz klar die Daumen.
Also Sie sind in Stuttgart mit dabei?
Ja, wollen mit Stefan Reiter zusammen.
Ja, und Scholt Löw übernimmt ja kurzfristig. Vielleicht noch ein Gedanke von Ihnen zu dieser personellen Auswahl. Ich meine, so viele sind im Moment vielleicht auch nicht auf dem Markt, ne? Und deswegen muss man vielleicht auch kurzfristig so reagieren.
Die Verantwortlichen werden sich ihren Teil dabei gedacht haben. Ich glaube, dass der Scholt Löw ein absoluter Fachmann ist und gleichzeitig auch da.
Ein
Mensch ist mit einer absoluter Empathie, der, glaube ich, die Mannschaft auch wirklich zusammenfügen kann, weil für die Mannschaft ist es jetzt auch nicht einfach. In dem Sinne natürlich in der Marco Rose schon auch ein Trainer gewesen, der mit viele gute Verhältnisse auch gepflegt hat. Es ist die Mannschaft natürlich auch am Zug, das muss man auch klar sagen, dass sie jetzt dementsprechend die Ärmel hochkrempelt und einfach ihre Qualität aufs Feld bringt. Scholt wird das begleiten und wie gesagt, von daher werden alle Daumen gedrückt.
Ja, es ist eben das Los von Sportdirektoren, auch Trainer freizustellen, Alfred. Hast du auch selbst erlebt?
Ja.
Bei deiner letzten Station unter anderem?
Bei Mattersburg, ja.
Ja.
Also, da möchte ich nicht einhaken, aber das, was wir gerade gehört haben, ist ja, sage ich mal, das Herzstück im Fußball, nämlich der Trainer als sogenanntes stärkstes beziehungsweise auch schwächstes Glied, was die Mannschaft dann auf das Feld bringt. Und dem untergeordnet wirst du dann auch bewertet. Heißt also in diesem Fall, Leipzig scheint nicht unter die Top 4 zu kommen, scheint nicht das zu spielen, was die sogenannte DNA ist von Leipzig. Und dadurch kommt es eben dazu, dass man sagt, wir müssen dort ansetzen, wo der Haupthebel ist, nämlich die intensive Beziehung zum Team, die hat ja der Trainer. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann muss man diese intensive Beziehung verändern. Und das ist eben die große Frage im Fußball. Ist das vielleicht manchmal zu früh, zu spät? Ist dann der richtige Nachfolger und so weiter und so fort? Also da sind wir bei einer Kernfrage im Fußball und die ist hochinteressant.
Genau, und wir haben ja hier heute zwei sportlich Verantwortliche, die jeweils schon einen, sogar zwei Trainerwechsel durchgeführt hat, Didier Eisnig. Wie schwierig ist es, diese Entscheidung dann letztlich auch umzusetzen?
Ja, extrem schwierig, weil es ist ja dann trotzdem auch die letzte Option, die man dann auch ziehen möchte. Zuerst versucht man ja alles gemeinsam in der jeweiligen Konstellation dann auch das Ruder noch einmal umzureißen. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, es passen die Ergebnisse nicht und jetzt da wechselt man den Trainer oder versucht einen neuen Reiz zu setzen, sondern da steht ja viel mehr dahinter auch, welche Bereiche wir da ja alles auch beobachten müssen. Man ist ja jeden Tag noch beim Training, jeden Tag vor Ort bezieht da viele, viele Themenbereiche dann auch mit rein, was die Beurteilung betrifft. Manchmal spitzt es leider dann auch aus unterschiedlichen Gründen dann so zu, wo man dann im Sinne des Vereins so eine Entscheidung dann auch treffen muss, die natürlich nicht leicht ist und die, wo man sich die selber kostet, dann
so nebenbei bemerkt.
Unabhängig vom Wirtschaftlichen natürlich, aber auch man sieht sich ja als Sportdirektor oder als Verantwortlicher des sportlichen Bereichs ja auch in der Verantwortung. Es ist ja nicht so, dass man einen Schuldigen rausnimmt und sagt, okay, dieser Faktor wird jetzt verändert und dann läuft alles gut, sondern ja, wie erwähnt, man ist schon so reflektiert, dass man sich selber dann auch in der Verantwortung sieht. Und natürlich hat es einen bitteren Beigeschmack, wenn man zwei Trainerwechsel innerhalb einer Saison dann auch vollzieht. Das ist nicht so geplant. Man hat es anders vorgestellt, vor allem auch, weil wir als Verein auch mit Gernot Messner bewiesen haben, dass wir auch Rückschläge gemeinsam dann auch meistern. Wir haben das letzte Spiel in Dornbirn leider nicht für uns positiv damals in der zweiten Liga gestaltet.
2023.
Beim letzten Spiel nicht aufgestiegen als Erster dann und dann ist Blau-Weiß Linz raufgegangen. Und auch da haben wir die Ruhe bewiesen und haben gesagt, okay, wir halten an der Konstellation fest, wir halten am Trainer fest und ist uns dann, glaube ich, auch extrem gut gelungen mit dem Aufstieg im Jahr darauf. Dass wir dann so lange auf den ersten Sieg warten, dass wir dann mit dem Trainerwechsel eigentlich richtig gut in die Spur kommen.
Aber das wollte ich kurz sagen, also über Messner brauchen wir jetzt nicht reden. Das Thema war im Herbst, dass man eben den ersten Trainerwechsel gemacht hat. Aber jetzt gab es eben nach 12 Bundesligaspielen die Freistellung von René Poms. War diese Freistellung, diese Beurlaubung alternativlos?
Ja, grundsätzlich dann schon, weil es ist einfach alternativlos ist immer sehr ein extrem ausgedrückt. Natürlich weiß man nicht, was wäre passiert, wenn wir da jetzt nichts gemacht hätten oder keinen neuen Reiz gesetzt hätten. Das kann man leider nicht sagen. Schlussendlich waren wir dann nicht mehr der Überzeugung, dass wir mit der damaligen Konstellation wieder in die Spur kommen. Möchte aber schon noch betonen, habe das ja auch eingangs erwähnt, dass der René ein toller Trainer ist, eine tolle Persönlichkeit ist mit seiner Energie, der uns im Herbst nach der Übernahme schon auch toll in die Spur wieder auch gebracht hat. Ich habe vorher das WAC-Spiel angesprochen.
Da haben Sie ihn ausdrücklich gelobt vor dem Spiel noch, in einem Sky-Interview.
Natürlich, und ich lobe ihn auch jetzt noch, weil es ja nicht immer nur um einzelne Personen geht, der dann als Schuldiger auserkoren wird, sondern im Fußball ist das ganze Konstrukt so komplex, wo dann einfach viele Dinge dann zusammenkommen, die uns zu dieser Situation dann auch geführt haben.
Ja, ich denke, dass man ein wenig differenzieren sollte bei Trainerwechsel, nämlich hinsichtlich der Kaderstärke. Ich behaupte, wenn ein Team einen Kader hat mit guten Einzelspielern, mit hoher Qualität und die performt nicht, so wie man sich es vorstellt, siehe unter Pep Leinders, Salzburg, dann ist die Chance natürlich viel höher, dass man mit einem Trainerwechsel dieses ruhende Potenzial wieder wachruft mit einem neuen Reiz. Mhm. Während es bei Teams, die eher in der Qualifikationsgruppe sind, wo die Kaderstärke überschaubar ist, beziehungsweise sich nicht großartig unterscheidet von den anderen in der Qualifikationsgruppe, dann ist so ein Trainerwechsel schwierig aus meiner Sicht, weil du kannst nicht aus diesem Kader sozusagen über Nacht gleich was Neues machen, so wie es zum Beispiel Thomas Letsch, immerhin 11 Spiele jetzt in der Bundesliga ohne Niederlage, ein schläfriges Team wieder wachküssen.
Ja, Letsch sind 7, aber weil er erst im Winter gekommen ist, aber insgesamt sind es jetzt dann schon im einem Stück die ungeschlagene Serie.
Richtig.
Wollten Sie was sagen? Stimmt teilweise schon, wobei man dann als Sportdirektor, als Verantwortlicher oder die Vereinsführung dann schon das große Ganze auch beobachten muss. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt oder wir hergegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben jetzt gegen Rapid, Sturm und Austria nicht gewonnen, jetzt müssen wir was machen, sondern du musst ja unterschiedlichste Bereiche dann auch beobachten und muss dann schon auch der Überzeugung sein, dass es nächste Woche die Möglichkeit gibt, dass wir dann wieder eine gute, stabile Leistung über an längeren Zeitraum dann auch hinbekommen. Und wenn man diese Überzeugung nicht mehr hat, dann glaube ich, würde man sich dann im Nachgang den Vorwurf machen lassen müssen, dass man in dieser Situation dann nicht reagiert hat.
Also, Didi, entschuldige, wenn ich unterbreche, das hört sich für mich so an, als ob Poms natürlich ein Fachmann ist, ein guter Trainer, aber es dürfte Chemieprobleme mit dem Team gegeben haben. War das der ausschlaggebende Grund?
Es wäre jetzt von meiner Seite sehr unseriös und auch unfair, da auf einzelne Begründungen einzugehen. Aber wie schon vorher erwähnt, also wenn es nur nach Ergebnissen im Frühjahr zu gehen wäre, wäre zu eindimensional gedacht von uns in der Vereinsführung. Und dementsprechend haben wir dann für uns den logischen Schritt gesetzt. Aber es, wie schon vorher auch erwähnt, es waren jetzt nicht einzelne Gründe, sondern es war für uns dann einfach das Bild, das sich dann auch über die letzten Tage, Wochen dann auch ergeben hat, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen was machen.
Wir können zwischen den Zeilen heraushören und lesen, was das Dieter Esnek
müsst ihr machen.
Genau, das ist ja, ja, Gedanken sind ja frei, bekanntlich. So, aber weil Alfred das gesagt hat, dass also der sogenannte Trainereffekt, nicht, wenn ich das jetzt so umschreiben möchte, genau, dann machen wir vielleicht einen Blick auf jene vier Trainer, die in dieser Saison in der österreichischen Bundesliga quasi begonnen haben, nachdem sie einen Club übernommen haben, wo eben aus Negativgründen sozusagen ein Trainer frei geworden ist. Also nicht Säumel oder Schmidt bei Hartberg und Sturm, weil ja Ilzer freiwillig nach Hoffenheim gegangen ist und weil Schopp eben freiwillig zum LASK gegangen ist. Dann schauen wir vielleicht drauf. Also Thomas Letsch, 7 Spiele in der Liga, wie gesagt, ohne Cup, ohne Champions League, nur Bundesliga. Und nachdem er 4-mal gewonnen hat und 3-mal unentschieden gespielt hat, dann würde das Alfreds These durchaus unterstützen. Einen Schnitt von 2,14. Markus Schopp, 18 Spiele in der Liga, hat 9 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, also 1,7. Und jetzt sind wir dann, wenn ich das richtig verstehe, bei Fabio Ingolic, Alltag. Alfred, das kannst du am besten sagen, 14 Spiele und der Schnitt ist eben bei nur einem Sieg 0,5 oder 0,6, könnte man sagen. Und bei René Poms ist es eben 1,0 bei 12 Bundesligaspielen und nur 3 Siegen. Ist das so dann für dich, also herauszulesen möglicherweise, dass es eben dann doch weniger am Trainer, sondern mehr an der Qualität des Kaders liegt?
Durchaus, ja. Aber wie gesagt, Letsch zeigt das, obwohl er nicht eigentlich diese Trainerart darstellt, wie es Red Bull Salzburg über viele Jahre hatte, wenn ich Rose und viele andere hernehme, sondern Thomas Letsch ist ja für mich ein viel, wie soll ich sagen, umfassender Trainer, der schon in sich ruht, weil er so viel mitgemacht hat, auch als Trainer, der nicht aus der Fassung zu bringen ist. Das heißt, Thomas Letsch entspricht nicht dem DNA-Trainer von Salzburg. Aber er ist erfolgreich und das ist auch etwas Wesentliches und das dreht es sich am Ende. Ingolic, Standfest wurde mit 8 Punkten entlassen und Ingolic hat auch 8, glaube ich, geholt.
Ja, fast doppelt so viele Spiele.
Genau, das heißt, dort konnte Ingolic das Team nicht wachküssen, weil eben vielleicht innerhalb des Teams bei Alltag nicht diese große Qualität ist, dass er einen Spieler so hebt, dass er diesem Team erfolgreich hilft, speziell vorne als Stürmer. Weil das ja ein wesentlicher Aspekt.
Sehe ich das falsch? Ja, oder gibt es Widerspruch oder Zustimmung?
Nee,
also ist Letsch tatsächlich, also ich weiß nicht, passt er nicht in die Regel? Ich meine, er war Liefering-Trainer, hat ja viel Salzburg-Vergangenheit.
Ja, ich glaube inhaltlich ist Thomas Letsch natürlich ein Trainer für Red Bull. Ich glaube, deswegen haben wir ihn ja auch
geholt,
weil er einfach die Erfahrung hat. Ich meine, ich weiß, was du meinst. Trotzdem ist der Thomas schon noch einer, der wirklich jetzt auch genau, ich finde, der Trainer, der kommen muss so ein bisschen was von dem vielleicht haben, was der andere vielleicht nicht hat. So, Pep Leinders war inhaltlich in dem Sinne sehr, sehr, sehr stark. Thomas Letsch ist inhaltlich auch stark, aber er hat noch mal mehr dementsprechend diese Ruhe, die Ausstrahlung, das Gefühl für die Gruppe.
Cheftrainererfahrung, Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
Cheftrainererfahrung, 100%. Er kann Hierarchien bilden, er lässt die Hierarchien zu, er kann aber auch klar sein und vor allem ganz wichtig, Konsequenz. Und wichtig ist auch für uns gewesen, eine gewisse Art von Kommunikation. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben die Entscheidung getroffen bei Pep Leinders, der die letzten 3 Spiele, wo ich dann im Dezember dann auch war, haben wir 2 Spiele gewonnen und gegen Rapid 2-2 gespielt. So, das waren aus 9 Punkten, die man holen konnte, haben wir 7 geholt und trotzdem haben wir uns dagegen entschieden, weil das Gefühl einfach auch da war, dass er einfach ja uns in der Form nicht so weiterentwickeln kann und mit dieser Gruppe nicht so in der Form klarkommt, dass wir wieder auf die Erfolgsspur kommen. Und von daher ist Thomas Letsch einer gewesen, der den Club kennt, der in der Akademie gearbeitet hat. Die Art und Weise, wie er kommuniziert, wie er sich auch gibt, das ist schon genau das Richtige jetzt auch gewesen. Und es ist natürlich jetzt nicht einer, der jetzt ganz frisch aus der Akademie sich hocharbeitet, sag ich mal, er hat diese Zwischenschritte gemacht. Deswegen war er für uns auch so attraktiv, weil er einfach auch mit Vitesse einen guten Job gemacht hat, mit Bochum in der Bundesliga zu bleiben, da musst du schon ein guter Trainer sein und vor allen Dingen, der hat einfach das Rüstzeug, auch im Wind zu stehen. Ich glaube, das ist wichtig, das muss man sich auch mal vorstellen, du bist neuer Trainer, spielst dann dementsprechend die Champions League, spielst 1-5 Real, spielst 1 für Atletico, Bayern-Testspiel 0-6.
Dann spielst du gegen den LASK?
Gegen den LASK.
Cup-Viertelfinale.
Genau, 1-2 Fürste, 72. erster Torschuss, 1-1, gehst im Cup raus, stell dich vor die Mannschaft und sag, ich bin der richtige Trainer.
So, da musst du Ruhe bewahren, da musst du, ne, da musst du sagen, ich weiß, was ich tue. Ne, und
da muss es aber auch einen Sportgeschäftsführer geben, der dann auch weiterhin an den Trainer glaubt.
Ja, das war eh klar. Das haben wir auch im intern gesagt. Wir haben auch, wie gesagt, nochmal, wir sind dabei, wir sind in der Kommunikation, da muss keiner auf einen anderen Gedanken kommen. Aber trotzdem ist das ja auch schon mal, wenn du dann nicht so viel Erfahrung hast nach den Spielen im Januar, boah, dann die erste Brise kann ich schon ganz schön aus der Bahn bringen. Thomas geht seinen Weg und von daher sind wir sehr froh, dass er da ist.
Ja, das trifft eigentlich, du kennst mein Drei-Säulen-Modell, der Trainerarbeit, Werkzeugebene, das Trainingsprogramm, dann der Verhaltensebene, sprich das Coaching und schließlich das Wichtigste aus meiner Sicht die Persönlichkeit. Und da gebe ich natürlich Ruben völlig recht, Thomas Letsch ist mittlerweile so gereift, dass er mit all diesen Sorgen, die man sagen kann, die der Verein hat, auch gut umgehen kann und vielleicht das Team dann mit dem Werkzeugebene wieder in diese Richtung bringt, was man von Salzburg gewohnt ist.
Genau, am Ende muss natürlich dann trotzdem wieder die Ergebnisse da sein und gibt ja nur dann eben die Meisterschaft, das hat ja auch Ruven Schröder heute schon am Beginn der Sendung recht deutlich gesagt, was ihm in Salzburg auch erwartet wird. Und weil wir schon wieder eine Trainerpersonalie sprechen, ist es dann auch bei Ferdinand Feldhofer so, dass er deshalb der Richtige ist? Weil ich könnte jetzt sagen, der Richtige ist ja jeder Trainer am Beginn seiner Tätigkeit bei einem Club. Also zumindest habe ich noch nie was anderes gehört.
Ja, dann würde man einiges falsch machen, wenn man einen Trainer einstellt, wo man nicht die Überzeugung hat, dass er der Richtige ist. Ja, beim Ferdinand war ab dem ersten Gespräch eigentlich eine ganz, ganz tolle Basis da. Also ein unglaublich toller Mensch, hat seine Erfahrungen gesammelt, national und international und natürlich fachlich auch ein sehr, sehr guter Trainer und bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir ihn für das Projekt GRK begeistern haben können. Und die erste Woche war schon auf einem sehr, sehr positiven Niveau und die Zusammenarbeit, ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.
Genau, mit Ferdinand Feldhofer, der seit gestern, kann man durchaus so sagen, seine Rückkehr in die österreichische Bundesliga unter Anführungszeichen nach 2 Jahren gefeiert hat, eben ausgerechnet noch dazu in seiner Heimatstadt, aber wenn man so möchte, nicht bei dem Club, bei dem er als Aktiver auch Meister geworden ist beim SK Sturm, sondern eben beim GRK. Christoph Jochum über Ferdinand Feldhofer, sein gestriges Debüt und die Trainerrochaden beim Grazer Stadtclub.
Ein Punkt ist ein Punkt. Nach 4 Niederlagen in Folge ist das Debüt von Ferdinand Feldhofer ja irgendwie schon geglückt.
Wir wollen jeden Tag nutzen, jede Einheit, dass wir uns einfach verbessern. Und ja, es ist quasi unmöglich, große Schritte zu machen.
Am Stadtrand von Graz wird seit ein paar Tagen daran gearbeitet, den GRK besser, konstanter zu machen. Die Quali-Gruppe, brutal, Feldhofer weiß das, jeder weiß das. Die Aufgabe, den GRK zu übernehmen, kommt überraschend, das Trainergeschäft. So ist es halt.
Planen geht in dem Beruf nicht. Also ich habe auch oft die Frage gekriegt in den letzten Tagen und Wochen, Monaten. Wo siehst du dich in einem Jahr, in 2 Jahren? Wie gesagt, das weiß wirklich keiner, weil es kommt einfach alles so schnell und jedes Spiel verändert jegliche Stimmungslage und alles. Da kommen so viele Sachen zusammen und deswegen probiere ich einfach da ein Ruhepol zu sein.
Feldhofer bereits der 3. Trainer in dieser für den GRK so turbulenten Saison. Der Aufstieg gefühlt ewig her. Dann der holprige Start in die Bundesliga. 13 Spiele dauert es bis zum ersten Sieg. Da ist der Aufstiegstrainer Gernot Messner bereits Geschichte. René Poms übernimmt, aber es bleibt schwierig.
Der Auftritt, der war ja beschämend. Fußball ist ab und zu nicht erklärlich, heute war es unerklärlich für mich. Da müssen sie ein paar selber hinterfragen, ob das reicht. Wird keine lustige nächste Woche werden. Am Ende des Tages stehen wir mit leeren Händen da. Das Ziel, in die Bundesliga zu kommen, ist eine Sache, aber dann in der Bundesliga zu bleiben, ist eine zweite.
Man merkt die Stimmung eher mau. Und genau die angesprochene Frage beschäftigt den gesamten Verein. Wie kann der GRK oben bleiben? Die Grazer 2024-25, 3 Siege, 3 Trainer. Damit ist alles gesagt.
Ich würde einiges falsch machen, wenn ich da nicht reflektiert genug wäre und mich nicht auch in der Verantwortung sehe. Also ganz klar, auch für mich sehr, sehr wichtig, dann auch aus solchen Situationen, aus solchen Krisen auch zu lernen.
Elsneck und Feldhofer, das könnte aber passen.
Da hat man schon von der ersten Sekunde ein Gefühl gegeben, dass wir sehr gut miteinander können und dass wir auch sehr, sehr ähnlich sind in der Art und Weise, wie wir denken über Fußball. Ich habe mich nicht für das Projekt jetzt entschieden für die nächsten 10 Spiele. Also das ist ein großer Punkt gewesen, dass einfach die Visionen, der Weg, den der GRK gehen will in der Zukunft, einfach mit meiner Art und Weise, wie ich als Mensch denke und agiere, zusammengepasst hat.
Stichwort Kontinuität, das wünschen sich alle beim Stadtclub.
Tja, Ferdinand Feldhofer, also Vertrag bis 2027, wenn man so möchte, knapp 2,5 Jahre. Das heißt, egal ob es den Klassenerhalt gibt oder ob es bergab geht, er macht auf alle Fälle dann beim GRK weiter.
Ja, so ist es, aber wir beschäftigen uns jetzt trotzdem mit der Bundesliga und das ist ganz klar unser Ziel, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Aber war für uns schon auch wichtig, dass er auch das Bekenntnis gezeigt hat, dass er mit uns den Weg mittellangfristig auch gehen möchte. Und dementsprechend stimmt mich das schon sehr positiv.
Ja, Sie haben das in diesem Interview gestern ja vor dem Spiel angesprochen, dass Sie sehr selbstkritisch sind. Das haben wir heute auch schon herausgehört. Aber welchen Vorwurf machen Sie sich konkret? Was würden Sie anders machen?
Was würde ich anders machen? Einen einzelnen Fall herzunehmen und zu sagen, das würde ich anders machen, es waren dann schon einige Erfahrungen, die man gesammelt hat, um daraus zu lernen und das dann auch in Zukunft dementsprechend vielleicht klarer und besser dann auch zu gestalten. Es war uns im Vorhinein schon auch bewusst, dass wir nach dem Aufstieg schon einen aufgeblähten Kader dann auch gehabt haben. Das war vielleicht auch das Resultat aus der Erfahrung von dem Dornbirn-Spiel, dass wir im Frühjahr, wo wir dann 8 bzw. 11 Punkte vor der SV Ried dann auch waren, gehst du dann das Risiko ein, dass du manche Spieler nicht verlängerst, um dann auch eventuell den Aufstieg zu riskieren. Im Nachhinein ist man dann vielleicht, das Leben rückwärts zu leben ist leichter als vorwärts. Man denkt sich dann, okay, vielleicht hätte man die eine oder andere Personalentscheidung anders getroffen. Natürlich dann auch Entscheidungen im Herbst, eventuell im Nachhinein dann anders zu treffen, wäre vielleicht dann auch besser gewesen. Nichtsdestotrotz geht es darum, nach der Saison, wenn wir hoffentlich den Klassenerhalt dann auch geschafft haben, dass man trotzdem noch einmal alles Revue passieren lässt, alles noch einmal analysiert und auch einzelne Entscheidungen noch einmal auch bespricht im Team, in der Vereinsführung, um dann auch die besten für den Verein, die besten Schlüsse zu ziehen.
Sie haben erwähnt, dass Sie letztes Jahr im Frühjahr unter Umständen Verträge verlängert haben, weil Sie die Gefahr gesehen haben, dass man möglicherweise dann sonst nicht aufsteigt. Im Prinzip ist ja jetzt eine ähnliche Situation. Es laufen, glaube ich, 10, 11 Verträge aus, wobei da sind noch ein paar Leihspieler dabei. Einer davon gehört auch Salzburg mit Jano. Sie müssen aber trotzdem auch jetzt Entscheidungen treffen. Ne? Und das könnte dann unter Umständen auch wieder so eine sein, wo Sie sagen, na, den würde ich verlängern, vielleicht nicht wirklich, aber ich muss ihn verlängern, damit er das Gefühl hat, alles zu geben für den Klassenerhalt.
Darum habe ich ja vorher auch erwähnt, jetzt einen einzelnen Grund herzunehmen, wo ich jetzt sage, das hätte ich jetzt anders machen sollen müssen, ist ja auch immer schwierig, weil es greift ja ein Rädchen in das andere. Manchmal geht es dann in die richtige Richtung. In dem Fall war es sehr zäh. Das Wichtigste als Sportdirektor ist, glaube ich, extrem sachlich und professionell seine Entscheidungen im Sinne des Vereins zu treffen, alles in die Waagschale reinzuwerfen, um am Ende des Tages in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, man hat sein Bestes gegeben, man hat versucht, ohne Emotionen solche wichtigen Entscheidungen auch zu treffen, im Team, im Rahmen der Vereinsführung. Und das ist uns sehr, sehr lange sehr gut gelungen, sonst wären wir auch nicht in der Bundesliga. Und es gibt auch solche Phasen, wo man, glaube ich, vor allem auch in den Krisen dann auch daraus lernen muss, vielleicht noch besser mit solchen Situationen umzugehen, was die Vertragssituation einiger Spieler...
Genau, planen Sie zweigleisig?
Grundsätzlich ist unser hat Priorität natürlich die Bundesliga und es wäre vermessen jetzt zu sagen, dass man sagt, okay, man plant parallel zweite und erste Liga. Das hat einerseits schon einmal einen wirtschaftlichen Aspekt, dass es ganz, ganz unterschiedliche Budgets sind. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich beide Szenarien auch im Kopf haben, das ist ganz klar.
Ja, und weil wir Jano vorhin angesprochen haben, Entschuldigung. Noch was anderes?
Noch einmal zurückzukommen auf die Vertragssituation. Ja. Es ist ja auch oft so, wie man es macht, kann beides kommen. Es gibt Pro und Contra. In dem Fall hat die Mannschaft grundsätzlich einmal den Charakter und auch die Persönlichkeiten, dass sie alles in die Waagschale werfen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und davon bin ich zu 100% überzeugt. Wir haben die Charaktere in der Mannschaft, dass sie einerseits natürlich für ihre eigene Karriere spielen, andererseits aber charakterlich so aufgestellt sind, dass sie auch im Sinne des Vereins alles reinwerfen. Und das Gefühl habe ich ganz klar. Das Gefühl ist jetzt nicht nur ein Gefühl, sondern das zeigt uns auch, wenn es schlechte Leistungen gibt, dass die Daten, die die Jungs am Platz bringen, dann schon auch zeigen, dass die Jungs alles reinwerfen.
Und Jano wollte ich noch fragen, weil hier Ruben Schröder sitzt. Der Leihvertrag läuft natürlich im Sommer aus. Viele hat es übrigens überrascht, Ruben Schröder, dass den Salzburg den GRK verleiht. Der gilt ja doch als großes Talent.
Und, ja,
ja, aber das ist ja nicht, dass er jetzt schon im Kader ist sozusagen.
Ja, ist ein großes Talent, aber wir müssen ja jedem Spieler dann einfach auch die Bühne geben können. Und das ist ja ebenfalls bei uns auch so, dass wir sehr, sehr viele Leihspieler haben. Da müssen wir ein Stück weit auch hinkommen, dass auch das Gesamtgerüst kleiner wird. Mhm. Auch dahingehend haben wir sehr, sehr viele Spieler verliehen. Das ist auch gut so. Aber auf der anderen Seite müssen sie auch die Perspektive haben bei uns. Bringt überhaupt nichts, wenn Spieler im Kader sind, aber die nicht ansatzweise dann zu Spielminuten kommen. Dann ist es wichtig, dass du beim Traditionsverein Grazer AK, wo es genau darum geht. Der Jano ist ein ganz, ganz toller Fußballer, aber auch da zu lernen, im Abstiegskampf sich zu behaupten, körperlich Fußball zu spielen, das ist ein guter Techniker, gute Standards, aber das wird ihn auch wiederum weiterbringen. Und muss auch sagen, was ich jetzt gerade auch gehört habe, das stimmt mich sehr positiv, weil da wird sich jetzt nicht verschlossen. Ich finde, das ist immer natürlich für einen sportlich Verantwortlichen immer schwierig, wenn man sagt, ja, planen Sie für die zweite Liga. Natürlich musst du beide Szenarien abbilden, weil wenn du es nicht machen würdest, hieß es ja, du hast deinen Job verfehlt und trotzdem glaubst du mit 100% an den Klassenerhalt, glaube ich auch. Ich finde es gut, dass der Trainer auch einen langfristigen Vertrag jetzt auch bekommen hat. Warum? Weil der Spieler auch wissen muss, egal was passiert, der Trainer wird nächstes in der Kabine stehen. Du nimmst ihn also komplett als Alibi. Keiner muss glauben, dass wenn es aus irgendwie Gründen immer nicht so läuft, dass schon wieder ein anderer da steht. Deswegen finde ich es gut, auch dann, dass man dann zusammen auch dann auftritt, wie jetzt auch in dem Bild auch zu sehen. Die Spieler müssen spüren, die beiden sind zusammen. Die beiden sind, da passt kein Blatt Papier. Man braucht nicht sich bei dem einen ausweinen, weil er nicht spielt oder warum, weil es nicht so läuft. Es geht nur in eine Richtung. Wer mitzieht, wird gerne mitgenommen und dementsprechend, und wenn er es gut macht, jetzt ist ja auch eine Beobachtungsphase. Jetzt kann derjenige auch schauen, ist der dem Druck gewachsen? Ist es einer für mittelfristig auch für den GAK? Also von daher ist es jetzt auch ein ganz spannender Prozess. Wer duckt sich jetzt weg? Wer rennt weg und sagt, oh, war ein anderer, das war nicht mein Fehler? Und ich finde das ein ganz spannender Prozess.
Ja, also was ich jetzt gehört habe, ist die Arbeit dieser Funktionen, die man innerhalb im Verein, ist extrem kompliziert. Trainer, Spielphilosophie, aber die schwierigste Sache, Zusammenstellung der Mannschaft.
Absolut.
Und da ist jetzt meine Frage, Ruben, oder auch an dich dann, welche Strategie wird Salzburg verfolgen in dieser Hinsicht? Weil bis jetzt hat man den Eindruck, man hat viele junge Spieler geholt, hat die sogenannte Entwicklung durchgeführt mit den Spielern, vor allem dadurch, dass man auch Champions League hatte und hat sie dann gewinnbringend verkauft. So, ich glaube, dass dieser Vorgang mittlerweile auch von anderen Vereinen in Europa so gesehen wird, daher man in dieser Hinsicht ein wenig limitierter ist. Ist es für Salzburg nicht wesentlicher, Meister zu werden und in die Champions League zu kommen, ohne daran zu denken, junge Spieler zu entwickeln und dann zu verkaufen, sondern diesen sportlichen Aspekt in den Mittelpunkt zu schieben?
Ja gut, also ich denke schon, dass beide Stränge bespielt werden müssen. Ich glaube, ein Meister zu werden und auch international zu spielen, ist absolut der Anspruch von Red Bull. Gleichzeitig aber auch passt es ja auch, dass wir junge Spieler weiter weggeben. Wenn ich Juan Gadu jetzt auch wieder sehe in der Abwehr 2007er, ist es schon für uns auch elementar wichtig, auch da unser Budget auch durch Transfereinnahmen weiterhin zu bespielen, denn dadurch können wir ja auch wieder tolle Talente zu uns holen. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, es geht beides. Ich glaube, man darf sich dann auch nicht zu schade sein, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, um zu sagen, so, jetzt nehme ich auch mal einen 30-Jährigen, der quasi auch dann diese
Routine, passiert mit Onisibo.
Genau, diese Routine mit in die Kabine bringt und trotzdem brauchen wir auch immer wieder das Talent. Wir brauchen auch vielleicht mal den zweiten Bildungsweg. Also wir müssen auch schon so, weil die Akademie, die ist ja wirklich einzigartig und da muss ja auch was rauskommen. Und da möchten wir auch tolle Arbeit liefern und müssen jetzt aber dafür sorgen, dass quasi die jungen Burschen andocken können, dass der Kader nicht so voll ist oben, dass die Jungen nicht gar keine Chance mehr haben zu spielen. Denn wir haben jetzt auch wieder am Dienstag ein tolles Youth League-Spiel im Viertelfinale gegen Piraeus.
Das sind live ganz, zu sehen am Dienstag
auf Sky Sport Austria. Genau, sind ganz, ganz viele tolle Spieler dabei, die natürlich auch immer wieder spüren, wie groß eigentlich schon immer der Abstand ist zwischen Jugendfußball und Herrenfußball. Und trotzdem musst du ihnen ja die Bühne geben. Du musst in regelmäßige Einsatzzeiten Und dann brauchen wir im Endeffekt ein gutes Gerüst und dementsprechend mit tollen Talenten.
Es muss der Durchlauf auch gewährleistet sein. 100%. Das hat eigentlich in Salzburg ausgezeichnet. Genau. Ich möchte ganz kurz nachfragen. Zum einen, Gadou haben Sie erwähnt. Ja. Bleibt er über den Sommer hinaus? Ich sage es deshalb. Man könnte sagen, selbstverständlich. Auf der anderen Seite, Upamecano hat ein halbes Jahr gespielt und dann, ich sage, musste er nach Leipzig.
Nee. Ja? Also für den Juan, glaube ich, erstmal fühlt er sich pudelwohl. Man muss nur sagen, da passt in dem Sinne jetzt erstmal alles, weil er auch charakterlich und die Familie, das ist alles so gesettelt, das ist so ruhig. Also wäre ganz schlecht beraten, wenn er jetzt im Sommer schon den nächsten Schritt, weil das war auch das Erste, was wir gesagt haben.
2007. Ne?
2007, wer hier nicht sein möchte, kann definitiv gehen. Das waren ganz klare Aussagen, weil wir möchten Spieler haben, die sehr mit Leidenschaft für Repo Salzburg Fußball spielen. Wenn man gut Fußball spielt, wird der Weg eh vorgezeichnet. Es wird eh, werden eh Anfragen kommen, nur wenn man mittelmäßig spielt, auch, dann wird das nicht erreichbar sein. Juan Gadou ist einer, der hat richtig Zukunft, aber nächstes Jahr definitiv bei uns im Trikot.
Genau, und dann haben Sie in unserem Audiobeweis vor einem Monat gesagt, auf Sky Sport Austria, Sie werden das Juni-Transfer nutzen und es gibt ja richtig viel zu tun, was den Kader betrifft. Das heißt, es gibt einige Veränderungen,
kann man das so sagen? Ja, es wird einige Veränderungen geben, weil ich glaube, auch der eine oder andere ist einfach auf dem Weg auch wieder für den nächsten Schritt. Das ist klar. Bei dem einen oder anderen sind wir vielleicht auch so weit nicht zufrieden, dass wir uns auch grundsätzlich trennen wollen, auch da wieder frisches Blut reinzubringen. Und vor allen Dingen das Wichtigste, der Charakter muss stimmen, natürlich zu der Qualität. Auch da werden wir nochmal versuchen, ja, zu intensivieren und auch nochmal einen frischen Geist reinzubringen, damit wir auch wissen, wer nächstes Jahr in der Kabine sitzt, der ist 100% Repo Salzburg und mit einer richtigen Qualität. Und da arbeiten wir jeden Tag dran.
Genau, die Club-WM gibt es ja auch noch mit interessanten Spielen. Macht es das einfacher oder schwieriger?
Für einen Club ist es eine absolute Auszeichnung, dabei zu sein. Natürlich für die Planung. Ich meine, du spielst bis Ende Mai, dann geht schon Mitte Juni, geht schon nach Amerika, aber wir sehen das positiv. Also das jetzt wirklich, das ist für uns alle ja ein Erlebnis. Wir wollen auch da erfolgreich sein, wir haben da tolle Spiele. Das ist für die Jungs, glaube ich, einmalig. Du fliegst da darüber, hast eigentlich die ganzen Mannschaften der Welt da. Ist eine tolle Auszeichnung auch für den österreichischen Verein, mit dabei zu sein. Die Flagge muss hochgehalten werden, das ist unser Anspruch. Und wie gesagt, aber erstmal wollen wir natürlich in der Meisterschaft.
Und es gibt die Revanche gegen Real Madrid, das ist ja auch nicht schlecht.
Da denken wir jetzt auch noch nicht dran. Ne?
Okay, ja, und weil Alfred Tata auch an Didi Esnik gefragt hat, die Frage, die Schwierigkeit für den Sportdirektor.
Ja, man muss natürlich einen Plan haben und man muss ganz klar sagen, welche, wo oder wie sieht man sich mittellangfristig. Und wir als GAK, wir kommen selber aus der GAK-Akademie und es sind schon ganz klar uns, wir sind ganz klar der Überzeugung, dass wir auch mit der Rückeroberung der Akademielizenz einerseits unsere Jugend wieder auch stärken wollen. Man weiß ganz genau, dass das schon ein längerfristiger Prozess ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt im Sommer nach 2-3 Jahren Akademiezeit dann schon die ersten Jungs rauskommen. Aber das ist einerseits unsere Säule, wo wir über die nächsten Jahre ganz klar auch den Jungs die Möglichkeit geben wollen. Andererseits wollen wir Spielern wie dem Jano auch die Plattform geben als seriöser Verein, als guter Verein, wo auch ein gewisser Druck da ist, sich weiterzuentwickeln. Bestenfalls dann nicht nur ein halbes Jahr, sondern auch über den Sommer hinaus.
Ja, gehen wir dann in die Verhandlungen, gleich nach der Sendung, weil die Sendung ist nämlich jetzt tatsächlich vorbei.
Und mit einer guten Säule an Führungsspielern.
Ja, das ist immer wichtig, Führungsspieler. Man braucht eine klare Hierarchie, doch das haben wir heute gehört. Danke Ruben Schröder, alles
sehr
Gute.
Gerne.
Danke
Spaß gemacht.
Didi Esnik.
Dankeschön.
Danke fürs Kompliment. Danke Alfred Tato. Und dann sind natürlich noch der Hinweis, die Juflik gibt es auch am Dienstag mit Salzburg gegen Olympiakos. Das war's hier, Talk und Tore, live auf Sky. Wiederschauen.